So, dann hallo allerseits. Herzlich willkommen zur nächsten GAD-Vorlesung, heute auch wieder mit mir. Ich muss damit anfangen, dass wir noch mal ganz kurz über dieses Quick Select sprechen. Da bin ich ja gestern etwas ins Rudern gekommen, wegen diesem Index K hier unten. Und der Punkt ist einfach, das ist schon richtig, dass wir das K hier nicht verkleinern, einfach deswegen, weil wir ja hier sozusagen mit dem Index in das Gesamtfeld vergleichen und nicht irgendwie mit einem Index in das Restfeld. Ja, und deswegen passt das schon so. Gut, also alles richtig, so wie es da steht. Gut, vielleicht noch hinschieben. Genau. Und dann waren wir gerade beim letzten, gestern hatten wir das letzte, was wir gemacht hatten, war diese Sift-Up-Operation, die man irgendwie braucht, wenn man etwas in einen binären Heap einfügen möchte. Und damit wäre der nächste Schritt dann, dass wir besprechen, wie man etwas aus einem binären Heap löscht. Und bei einem Heap möchte man typischerweise das kleinste Element löschen, deswegen diese Delete-Min-Funktion. Und wie machen wir das? Also wir wissen ja deswegen, weil es ein Heap ist, erinnert euch daran vielleicht noch mal ganz kurz, oder wer gestern nicht mehr so richtig wach war, als ich das besprochen habe. Wir haben hier so ein Feld, was unseren Heap repräsentiert, und das kleinste Element dieses Heaps ist ganz hier vorne, und die jeweiligen Kinder, die entsprechend immer auf jeden Fall größere Elemente oder gleich große Elemente enthalten, die befinden sich dann an den Indizes 2i plus 1 und 2i plus 2. Ja? Also so war dieser Heap irgendwie aufgebaut. Und jetzt, also deswegen ist das Ergebnis von Delete Min auf jeden Fall das Element am Index 0. Und dann, weil wir eben ein Element entfernen, verringern wir die Größe um 1. Setzen das Kind ganz am Ende vom Heap, setzen wir auf die erste Position. Das ist irgendwie wichtig, weil wir uns dunkel erinnern, wir wollten, dass wenn wir etwas in den Heap einfügen, der irgendwie hier wächst, in diese Richtung, und wenn wir etwas aus dem Heap hier rausnehmen, also das Minimum aus dem Heap herausnehmen, dann wollen wir, dass er in diese Richtung schrumpft, ja, dass sich immer nur unten, nur diese Ecke unten tatsächlich frei bleibt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir hier dieses letzte Element von ganz hinten jetzt nach ganz vorne holen. Das Problem ist aber natürlich, dass wir jetzt unter Umständen diese Heap-Eigenschaft verletzt haben. Also dieses Element an der Stelle H0 ist jetzt natürlich nicht mehr das kleinste Element automatisch. Und um diese Heap-Eigenschaft wieder zu reparieren, brauchen wir diese Sift-Down-Operation. Und ganz zum Schluss geben wir dann eben dieses Element, was wir uns vorher vom Index 0 geholt haben, wieder zurück. Ja? Und die Idee von diesem Sift-Down ist jetzt, also wir fangen eben bei H0 an, und wir vertauschen dieses E derart mit seinen Kindern, dass die Heap-Invariante lokal erfüllt ist. Ja? Und das bedeutet einfach, dass wir uns anschauen, welches Element ist das kleinste Element von diesen dreien, ja, also das Vaterelement oder die beiden Kinder, und vertauschen dann, wenn sozusagen eins der beiden Kinder kleiner ist, dann nehmen wir das kleinste Element, tauschen es nach oben, und machen dann mit diesem Kind weiter. So, bevor wir uns das jetzt im Beispiel angucken oder uns den Programmcode erstmal angucken, die Laufzeit, ja, da wir wieder irgendwie in jedem Schritt eine Ebene absteigen und dieser Baum logarithmisch viele Ebenen hat, ist die Laufzeit wieder in O von log n. So, und dann die Implementierung, die ist eigentlich recht straightforward. Also wir schauen irgendwie, solange unser Knoten überhaupt noch ein weiteres Kind hat. Ja, also wenn wir unten angekommen sind, dann hören wir auf. Dann prüfen wir, ob der Knoten neben dem einen Kind auch noch ein zweites Kind hat. Und wenn er kein zweites Kind hat, das ist dieser Fall, dass 2i plus 2 größer gleich n ist, dann hat er kein zweites Kind. Dann tun wir diese Hilfsvariable m hier auf 2i, also auf das erste, den Index vom ersten Kind initialisieren. Und falls er jetzt noch ein zweites Kind hat, dann sind wir in diesem Fall hier. Dann vergleichen wir, welches von den beiden Kindern das kleinere Kind ist. Und dann initialisieren wir m jeweils auf eben das kleinere Kind. Ja? Ziel der ganzen Sache ist, an diesem Programmpunkt hier hat m auf jeden Fall den Wert des Indizes des kleineren Kindes. So. Und jetzt vergleichen wir die Mutter mit dem kleineren Kind. Und wenn wenn diese Mutter hier eine kleinere Priorität hat, dann ist die Heap-Eigenschaft ohne Vertauschen schon lokal erfüllt. Und dann wissen wir, weil der Heap ja vorher korrekt war, dass wir schon fertig sind, dann müssen wir gar nicht weiter runtergehen. Und ansonsten, wenn sozusagen das kleinere Kind einen kleineren Schlüssel hat, dann tauschen wir eben dieses M an die Position I, also wir vertauschen das Kind mit dem Elternteil und machen dann mit in der nächsten Schleifeniteration mit diesem Kind weiter, mit dem wir eben vertauscht haben, weil jetzt sozusagen dieses größere Element ja irgendwie nach unten gewandert ist. So, und jetzt zur Verdeutlichung wieder ein Bild. Also, was wir machen wollen, ist, wir wollen irgendwie diese 18 hier löschen. Wir machen Delete Min, also wir löschen diese 3, das kleinste Element ganz oben auf dem Haufen. Dazu holen wir dann diese 18 hier nach vorne, ja? Dann steht die 18 da. Und jetzt ist eben die Heap-Eigenschaft verletzt, weil 5 ist kleiner als 18 und 8 auch. Jetzt vergleichen wir die 18 also mit dem Kind und dem Kind. In dem Fall haben wir 2 Kinder. Da wir 2 Kinder haben, wählen wir das kleinere Kind aus. Das ist die 5. Ja? Und jetzt vergleichen wir die 18 mit der 5. 18 ist offensichtlich größer als 5, deswegen sind wir noch nicht fertig. Und vertauschen eben dann die 5 und die 18. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt machen wir weiter und stellen eben wieder fest, 2 Kinder sind vorhanden. Wir nehmen das kleinere Kind, das ist die 9, vergleichen die 9 mit der 18, sehen, dass die 18 wieder größer ist, vertauschen sie deswegen nochmal. Und jetzt in dem Falle sind wir jetzt unten im Baum angekommen. Also die 18 hat keine weiteren Kinder mehr und deswegen wäre die Sift-Down-Operation beendet und auch der Heap wieder repariert. Gut, jedem die Sift-Down-Geschichte klar? Vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz ein kleiner Tipp für diejenigen, die sich ja auch schon ein bisschen Sorgen um die Klausur machen und so weiter. Also es gibt ja so ein paar Algorithmen, die hier vorgestellt werden, die relativ leicht zu machen sind, wie zum Beispiel das da, auch diese Hashing-Geschichten und so weiter. Also das sind so typische Sachen, die man auf jeden Fall vor der Klausur nochmal an konkreten Beispielen üben sollte. Ja, weil eine Klausur enthält ja neben natürlich ganz schwierigen Beweisaufgaben auch viele Aufgaben, die man einfach durch Ausführen von so einem Verfahren lösen kann. Ja, und deswegen diese Verfahren also unbedingt möglichst gut einprägen. Und auch mal üben. Ja, also wenn man das verstanden hat, ist das eine, aber man muss es dann eben auch konkret an einigen Beispielen machen. Gut. Nächste Geschichte ist, wie baue ich einen solchen binären Heap auf? Wenn ich jetzt n Elemente habe, also wenn wir wieder an unser externes Sortieren denken, da haben wir irgendwie, hatten wir diese verschiedenen Blöcke und wir hatten von jedem Block hatten wir irgendwie ein kleinstes Element und wir wollten irgendwie die irgendwie alle in eine in diese Priority Queue einfügen und dann sukzessive immer das nächste kleinste Element rausnehmen. Und die Frage ist jetzt, wie macht man das, wenn man n Elemente hat und man möchte die alle irgendwie möchte daraus einen Heap bauen? Und natürlich die einfache Variante wäre, auf die man irgendwie sofort kommt, ist, okay, ich gehe einfach über alle Elemente drüber und rufe für jedes Element diese Insert-Funktion auf, die wir uns vorher überlegt haben. Ja? Die Laufzeit ist dann irgendwie n mal log n, weil wir hatten ja vorher irgendwie uns überlegt, dass die Laufzeit von einem Insert log n ist. Und wenn wir jetzt n Inserts haben, dann haben wir halt n mal log n. Ja? Es ist die Frage, ob das nicht besser geht. Genau. Also die effiziente Herangehensweise. Ja? Und für die effiziente Herangehensweise fangen wir an, indem wir alle diese n Elemente einfach in unseren Heap kopieren. Das ist also irgendwie linear. Und dann rufen wir für jedes Element, welches noch Kinder hat, ja, und die Elemente, die Kinder haben, die laufen irgendwie, also wir fangen hinten an dieser Stelle, ja, weil das alle diese roten Elemente hier haben irgendwie noch Kinder, und dann rufen wir für jedes von diesen Elementen sifdown auf, ja. Und dadurch ist sozusagen, wenn ihr euch das, um das zu verstehen, warum das korrekt ist, es ist ja irgendwie immer so, dass nach dem sifdown der Heap repariert wurde ab diesem Punkt, wo man sifdown aufgerufen hat, und der ist dann ein korrekter Heap ab diesem Punkt, wenn er bei allen weiteren Elementen ein korrekter Heap war. Ja? Und jetzt, wenn wir uns vorstellen, der Anfang hier, dieses, was am Anfang hier so nett blau ist, das sind ja die Elemente ohne Kinder, und die sind sozusagen, haben dadurch trivialerweise bereits die Heap-Eigenschaft erfüllt. Das heißt, von hinten das erste Element, was die Heap-Eigenschaft nicht erfüllt, ist irgendwie dieses da. Ja? Und das ist auch das erste Element, bei dem wir sifdown aufrufen. Und so weiter und so fort. Ja? Und je weiter wir zurückkommen, dann ist dieser Bereich schon fertig, schon erfüllt schon die Heap-Eigenschaft, und dann rufen wir eben das sifdown an dem Element da auf. Und so weiter und so fort. Ja? Also das ist irgendwie der Grund, dass das korrekt ist. Die Frage ist bloß, ist es wirklich schneller? Und dazu wollen wir eben die Laufzeit uns angucken. Also, dann sagen wir, k ist die Baumtiefe, ja, das ist unser log n, ja, also zum Schluss ist der Baum einfach die Tiefe log n, wieder gemessen in Kanten. Und jetzt überlegen wir uns, was sind die Sifdown-Kosten, also welche Laufzeit hat verursacht dieses Sifdown von Level L aus, ja? Und wie wir wissen, weil wir ja im Prinzip von diesem Level aus bis zum untersten Level runtergehen müssen, haben wir da irgendwie proportionale Kosten zur Resttiefe. Ja, warum Resttiefe? Also nochmal, wenn wir hier irgendwo sind, dann müssen wir irgendwie lineare Kosten für diesen Weg nach unten da berechnen. Ja, wenn wir hier oben sind, sind die Kosten größer, weil wir sozusagen eine Iteration haben für jedes Level von da ab. Genau. Und jetzt wissen wir, die Anzahl der Knoten auf einem Level L ist dann natürlich, ja, das ist irgendwie die Umkehrung von der Tiefe, ist irgendwie kleiner gleich 2 hoch L. Ja, also ganz oben haben wir einen einzigen Knoten an der auf dem nullten Level sozusagen, auf dem ersten Level haben wir dann 2 Knoten, die beiden Kinder von diesem Knoten und so weiter und so fort. Genau. Und mit den Informationen versuchen wir jetzt, das irgendwie auszurechnen. Also die Laufzeit ist irgendwie die Summe von, also L läuft irgendwie von 0 bis K, kleiner als K. Ja, K war die Tiefe, kleiner als K, weil wir das letzte Level, machen wir keinen Sifdown mehr. Und dann berechnen wir halt die Kosten also wir summieren die Kosten für die einzelnen Level auf. Also wir haben gesagt, 2 hoch L sind die Anzahl der Knoten pro Level, also auf dem jeweiligen Level, mal die Kosten für Sifdown, und die sind irgendwie K minus L. So, Was wir jetzt machen ist, wir tun hier irgendwie dieses 2 hoch k ausklammern. Das machen wir, indem wir, wenn ihr euch vorstellt, dass wir das wieder, wenn wir das wieder rein multiplizieren, muss ja irgendwie das Gleiche rauskommen. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, 2 hoch k mal k minus l geteilt durch 2 hoch k minus l ist gleich jetzt, wenn wir das hier sozusagen kürzen, dann steht hier k minus l geteilt durch, ja, wir tun hier irgendwie hier oben, genau, also wir ziehen von dem hier einfach k minus l ab. Das heißt, hier steht dann mal 2 hoch minus l. Ja, wir rechnen k minus k ist 0 und minus l ist dann minus l. Und das ist im Prinzip Minus und Minus ergibt Plus. Ja, genau. Logisch, also wir rechnen irgendwie k minus l und das ist gleich l. Und so kommen wir auf das 2 hoch l. Ja? Genau. Also ist irgendwie äquivalent. Und jetzt können wir eben wieder sehen, anstatt dass wir, also wir haben jetzt hier sozusagen, wir schauen uns wieder an, das ist im Prinzip nichts anderes, als dass wir den Index irgendwie verändern. Das heißt, wir schauen uns an, von wo bis wo das läuft. Also wenn l gleich 0 ist, dann steht da irgendwie k durch 2 hoch k plus Punkt, Punkt, Punkt. Und zum Schluss ist es irgendwie, ist l gleich k minus 1. Also steht da irgendwie k minus 1. Und unten steht 2 hoch k minus 1. Und das ist halt irgendwie 1 geteilt durch 2 hoch 1. Ja? Also wir müssen irgendwie von 1 geteilt durch 2 hoch 1 bis k geteilt durch 2 hoch k laufen. Und nichts anderes machen wir hier. Ja? Also das erste ist für j gleich 1, ist dann 1 geteilt durch 2 hoch 1. Also wir drehen sozusagen die Summe um und haben dann halt als letztes haben wir hier wieder k geteilt durch 2 hoch k. Beziehungsweise, wenn wir die obere Grenze weglassen, beziehungsweise wir lassen die obere Grenze sogar weg, deswegen haben wir das kleiner gleich, also wir summieren auch noch weiter, sozusagen beliebig weit. Und hier sagen wir jetzt eben, das ist in groß O von n, was wir aber da unten erst zeigen. Und das So, und was wir jetzt hier machen ist, also aus dieser Summe hier machen wir, sagen wir, wir haben, das ist irgendwie diese Summe ohne das J. Und jetzt ist es, hätten wir hier irgendwie, jetzt hätten wir hier irgendwie, j größer gleich 2. Also wenn ihr euch das hier anguckt, dieses hier, dann ist das irgendwie gleich, dann ist das irgendwie gleich, nee, das ist das Argument, wie man von hier nach hier kommt, aber wie man von da nach da kommt. Ach so, ja. Also, logisch. In diesem ersten Term hier, ja? In diesem ersten Term hier ist die Summe von J gleich 1, ist diese Summe sozusagen schon einmal mit drin. Ja? Und dann kommt sie noch ein weiteres Mal dazu, weil ja hier noch für J gleich 2, ja? Ist sozusagen die Summe ab 2 ist insgesamt zweimal vorhanden. Ja? Alle Summanden ab 2 kommen einmal im ersten Term vor und einmal im zweiten Term, wegen J gleich 2. Ja? Also es ist ja irgendwie, ich bin mir nicht sicher, dass das Argument so leicht jetzt zu verstehen ist. Also, wir haben irgendwie, wenn ihr euch den Summanden an, wenn ihr euch, also wir hatten, haben hier irgendwie einmal 2 hoch minus 1 als ersten Summanden und dann haben wir 2 mal 2 hoch minus 2 als zweiten Summanden und das wiederum, jetzt mache ich hier oben weiter, einfach aus Platzgründen, das ist einmal 2 hoch minus 1 plus einmal 2 hoch minus 2 plus einmal 2 hoch minus 2. Logisch? Und jetzt ist dieser Teil hier, der gehört sozusagen hierzu. Ja? Und dieser Summand hier, der kommt aus der Summe da. Und ab dem dritten sind es dann 3 Teile und deswegen kommt jetzt hier wieder so eine Summe dazu. Ha. Wir haben es irgendwie erledigt. Gut, soweit so schön. Jetzt die Frage, der nächste nette Umformungsschritt. Wie kommt man von da nach da? Und das ist im Prinzip einfach wieder nichts anderes als so eine Index-Transformation. Also wir sagen irgendwie, dieses hier, dick, ist das gleiche wie die Summe von J größer gleich 1. Und jetzt rechnen wir sozusagen das J hier um. Also wir sagen hier minus J plus 1. Logisch. Jetzt ist es im Prinzip genau das gleiche, wie nur, dass wir sozusagen die Zahlen um 1, also wir haben den Index um 1 verschoben und dafür haben wir die Verschiebung da wieder rückgängig gemacht. Und jetzt können wir halt, hier draus können wir jetzt irgendwie das wieder umformen in hier J größer gleich 1. Und hier sagen wir halt 2 hoch minus 1 mal 2 hoch minus J. Und jetzt können wir diese 2 hoch minus 1 können wir jetzt nach vorne holen. Also sozusagen, weil die ja bei jedem Summanden gleich ist. Und die ist 2 hoch minus 1 ja gerade 1/2. Mal diese Summe 2 hoch minus J. Ich weiß, ich habe eine tolle Schrift, die man super lesen kann. Gut. Und damit sind wir genau hier. Und mit dem gleichen Argument kann man das hier umformen. Hier muss man halt bloß 2 Schritte gehen und deswegen kommt dann hier 2 hoch 2 und deswegen ist man dann bei 1/4. Gut, haben wir diesen Umformungsschritt auch geschafft. Fehlt nur noch der letzte. Ja, der letzte ist der leichteste. Also wir haben ja vielleicht, erinnert euch vielleicht an diese Rechenregel für die geometrische Reihe. Die hatten wir auch letzte Stunde schon. Also das war irgendwie J größer gleich 0, Q hoch J ist gleich 1 durch 1 minus Q. Ja, und jetzt ist in dem Falle ist eben Q 1/2. Also hier vorne ist Q 1/2 und damit ist das irgendwie 1 durch 1 minus Q. Also 1 durch 1 minus 1/2 ist irgendwie 2. Und hier unten muss man noch mal ein bisschen nachdenken, ein klein bisschen. Weil das ist irgendwie wieder das gleiche wie Q größer gleich 0. Q hoch J ist das gleiche wie Q hoch 0 plus die Summe Q größer gleich 0. Entschuldigung. J größer gleich, Quatsch. J größer gleich 0 natürlich. So, Ist gleich wie J größer gleich 0. So, jetzt das Q hoch 0 ist eine 1. Ja, ist gleich 1. Das holen wir mit Minus auf diese Seite rüber. Ja, dann steht hier also das hier minus 1. Diese Geschichte minus 1 ist gleich diese Summe hier. Diese Summe hier haben wir genau hier gegeben. Und die ist wieder das gleiche wie das da hier. Das heißt, da haben wir dann 2. 2 minus 1 ist 1. Ha. Gut. Noch irgend... Ja? Da hat man irgendwie den, hat man die Vorstellung, dass es irgendwie n log n werden müsste. Das ist schon irgendwie richtig. Wo ist da die Intuition, dass, warum das, Gute Frage. Also da müsste man tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Ganz intuitiv ist das Ergebnis nicht, da stimme ich Ihnen zu. Gut, dann nochmal zusammengefasst, die Laufzeiten in so einem binären Heap. Also wir haben dieses Minimum, was ja einfach nur, wo man einfach nur das erste Element nehmen muss, ist also O von 1. Wir haben Insert, wo wir dieses Sift abbrauchten, das ist Log N. Dann hatten wir Delete Min, was dieses Sift Down benötigte, da war es Log N. Bei Build hatten wir eben ausgerechnet, haben wir lineare Zeit, O von N. Und Merge, was wir jetzt irgendwie noch nicht uns überlegt haben, ist auch O von N. Und wichtig ist halt jetzt, wenn man so einen adressierbaren Heap haben möchte, was wir am Anfang vom Kapitel kurz angesprochen haben, dann können wir dafür keinen binären Heap verwenden, weil für die, also zumindest nicht einfach, weil die sich diese Feldindizes von den einzelnen Elementen, die ändern sich ja. Also wenn sie jetzt zum Beispiel so ein Handle hätten und sie fügen dann in den Heap irgendetwas ein, dann würde sich der Wert von dieser, also würde sich der Index von diesem Handle irgendwie, also der Wert von der Referenz sich irgendwie ändern, und deswegen sind die nicht so gut geeignet für adressierbare Priority Queues. So. Und was sind jetzt Anwendungen? Also eigentlich hätten wir diese Art von Anwendung schon bei dem externen Sortieren kurz angesprochen. Aber man kann es nochmal konkret als ein Sortierverfahren tatsächlich beschreiben. Das ist dieses Heap-Sort. Also wir haben irgendwie, wir wollen diesen Heap dazu benutzen, um ein Feld zu sortieren. Und das ist in dem Sinne eine Verbesserung von Selection-Sort, weil damit kann man halt Selection-Sort in O von N log N implementieren. Also man baut erst aus seinem gesamten Feld, was man sortieren möchte, baut man so einen Heap auf. Da hat man eben Log N, hat man eben O von N, braucht irgendwie O von N Zeit. Und dann ruft man N mal diese Delete Min Operation auf. Und mit Delete Min kriegt man ja immer das kleinste Element. Und dieses kleinste Element, das kann man jetzt, also es ist ja irgendwie so, wenn man den Heap, sich diesen Heap so hat, man kriegt dann irgendwie das kleinste Element, und dafür wird im ersten Schritt zum Beispiel das hinterste Element frei. Das heißt, man kann dieses kleinste Element ganz nach hinten vertauschen, und dann repariert man den Heap zwischen hier und hier, macht wieder Delete Min, kriegt dann das nächste und so weiter. Ja, also dadurch entsteht dieses sortierte Feld eben von hinten. Man könnte den Heap jetzt natürlich auch andersrum sortieren, wenn man die Sortierung andersrum haben wollte. Also das ist im Prinzip egal. Also da müsste man halt einfach sozusagen, es wäre dann eben ein Max-Heap, der halt das größte Element oben hat, also alle Eigenschaften nur umgedreht. Also welchen Vergleichsoperator man da verwendet, ist natürlich prinzipiell konzeptuell egal. Ja, aber jedenfalls schafft man damit eben dieses Feld in place zu sortieren, weil man die Elemente niemals irgendwo anders hinkopieren musste. Ja, und in O von N log N, also durchaus ein interessantes Sortierverfahren. Gut, das ist, damit bin ich eigentlich mit binären Heaps erstmal fertig. Das nächste Kapitel wären dann die Binomialbäume. Das ist eine durchaus sehr interessante Struktur, ist auch eine Form von Heaps. Also man kann aus diesen Binomialbäumen kann man leicht Heaps bilden. Also erstmal ist sozusagen diese Binomialheaps bestehen aus Binomialbäumen und das ist sozusagen das, was wir uns als erstes angucken, was das ist. Also ein Binomialbaum, die Binomialbäume haben diese interessante Forminvariante und zwar der Binomialbaum der Größe der Höhe 0 ist einfach nur ein einzelner Knoten, also mit R gleich 0. Dann einer mit R gleich 1 besteht irgendwie aus zwei Bäumen R gleich 0, ja. Ein R gleich 0 hängt an der Wurzel vom R gleich 1 dran. Und dieses Schema wiederholt sich dann immer weiter. Also der Baum für R gleich 2 besteht aus zwei Bäumen mit R gleich 1, wobei der zweite Baum mit R gleich 1 unten am ersten Baum dranhängt. Ja? Und so kann man immer aus zwei Bäumen der jeweils kleineren Größe einen so einen Binomialbaum aufbauen, der ein Level größer ist. Ja? Das kommt gleich noch. Warum das Binomialbäume heißt, dafür gibt es eine gute Erklärung. Aber erstmal einfach prinzipiell dieser Aufbau. Ja? Also hier ist es nochmal allgemein da. Wir haben jetzt, um einen Baum von R plus 1 zu bauen, hängen wir eben zwei Bäume der Höhe R aneinander. Also das ist diese Forminvariante und jetzt eben, um es als Heap zu benutzen, haben wir diese Heap-Invariante und das bedeutet wieder, dass die Priorität also von dem Vaterknoten hier kleiner ist als die Priorität vom Kind. Ja, also hier kleiner als da. Und in dem Falle können die eben auch als adressierbare Binärheaps benutzt werden, weil die Elemente in solchen Heap-Items, also solchen Baumknoten gespeichert werden und die haben eben eine Adresse im Speicher, die sich nicht ändert. So, also nochmal konkrete Beispiele, diesmal mit Zahlen. Also das Einzige, was jetzt hier sozusagen anders ist als auf der anderen Folie, ist, dass wir eben Zahlen drin haben und hier sehen wir halt, dass jeweils der Vater die kleinere Elemente hat als die Kinder. Gut. So, dann diese Merge-Operation. Wenn ich zwei Binomialbäume mergen möchte, dann schaue ich, welcher von beiden die kleinere Wurzel hat. Also ich kann natürlich nur zwei Bäume der Höhe R minus 1 zu einem Baum der Höhe R mergen. Also ich kann jetzt da nicht beliebige Bäume mergen, sondern sie müssen immer die gleiche Höhe haben. Und dann schaue ich einfach, welche Wurzel die kleinere ist und hänge dann eben die größere Wurzel unten an die kleinere Wurzel dran. Logisch, und damit kriege ich wieder einen validen Binomialbaum. Ja. Und die umgekehrte Operation, wenn ich die Wurzel lösche, also aus dem Binomialbaum das kleinste Element entfernen möchte, dann kriege ich irgendwie R viele Bäume, R viele Bäume BR minus 1 bis B0. Ja? Also diese Wurzel wird entfernt und ich kriege einen R0, einen R1, einen R2, einen R3. So. Und jetzt kommt eben die Auflösung, warum die Dinger Binomialbäume tatsächlich heißen. Also BR hat auf Level K genau K aus R viele Knoten. Ja, das ist natürlich die Frage, woher kommt das? Und wenn ihr euch vielleicht dunkel an, ich glaube, diskrete Strukturen, da wurde das sicher mal erwähnt, erinnert, es gibt für die Binomialkoeffizienten eine rekursive Schreibweise. Ja, die Anfangsbedingungen wurden jetzt hier weggelassen, aber man kann eben den Binomialkoeffizienten R über K nach dieser Formel hier berechnen. Und jetzt kann man hier auf der anderen Seite an dem Bild sehen, dass das für das Level K von diesem gemergten Baum hier gilt. Warum? Ja, weil hier auf diesem Level K sind irgendwie die Knoten, also wir haben ja hier zwei Bäume von der Höhe R minus 1. Dieses R minus 1 steht deswegen hier oben. Ja? Und da jetzt sozusagen dieser eine Baum ein Level unter dem anderen Baum angehängt wird, ja, kommen genau die Knoten vom Level K von dem einen Baum hier zusammen mit den Knoten von Level K-1 vom anderen Baum. Logisch? Und bilden dann vom neuen Baum das Level K. Muss man einen Moment auf sich wirken lassen, aber das ist im Prinzip genau das Argument, warum für die unsere Baumknoten genau diese rekursive, wenn wir so einen Binomialbaum aufbauen, warum sich dann genau diese Rekursion für die Knotenzahl auf Level K ergibt. Und das ist nun mal die Formel, wie man die Binomialkoeffizient berechnet. Gut. Dann fassen wir nochmal die Eigenschaften von Binomialbäumen zusammen. Also, ein Binomialbaum vom Rang R hat die Höhe R gemessen in Kanten, hat den maximalen Grad R, und zwar genau an der Wurzel, hat auf Level L genau L aus R viele Knoten, hat insgesamt, das kann man sich auch wieder als, muss man als Formel für die Binomialkoeffizienten halt wissen, hat insgesamt 2 hoch R viele Knoten, kann man sich aber auch an den Bäumen leicht vorstellen. Ja, also hier haben wir irgendwie 2 hoch 0 viele Knoten, und jetzt hängen wir für den Einser, hängen wir irgendwie genau 2 von denen hier zusammen, also haben wir irgendwie doppelt so viele Knoten. Ja, hier hängen wir wieder 2 für an, also haben wir doppelt so viele von den doppelt so vielen Knoten. Also man kann sich leicht vorstellen, dass jedes Mal, wenn man 2 Bäume zusammenhängt, man die Knotenzahl verdoppelt, und damit ist das halt irgendwie 2 hoch R. Ja, also so ließe sich sogar diese Formel herleiten, andersrum. Ja, genau. Und dann entsprechend, wenn man eben die Wurzel entfernt, was wir auch gerade erst gesagt hatten, dann kriegen wir halt R-Binomialbäume vom Rang 0 bis R-1. So, jetzt, warum ist das alleine jetzt noch nicht gut für den Hieb? Und der Grund ist einfach, dass wir hier bei der Merge-Operation, ja, hatten wir das Problem, dass wir nur 2 Bäume zusammenhängen konnten, wenn sie den gleichen Rang haben. Ja? Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Heap hier hätten und wir kriegen jetzt ein einzelnes Element, was ihr einfügen wollt, dann habt ihr ja sozusagen einen Binomialbaum hier vom Rang 4 und einen Binomialbaum vom Rang 0. Ja? Und die könnt ihr jetzt nicht aneinander hängen. Ja? Und deswegen braucht es für den Heap noch ein bisschen mehr. Und zwar nehmen wir als Heap eine Liste von Binomialbäumen. Ja? Wo in dieser Liste speichern wir allerdings von jedem Rang höchstens einen Baum. Also das ist nicht nur einfach eine beliebige Menge von diesen Bäumen ineinander geworfen, sondern wir haben genau also einen oder keinen Baum zu jedem Rang. Und zusätzlich speichern wir uns einen Zeiger auf denjenigen Baum, das kann irgendeiner von denen sein, der aktuell das kleinste Element an der Wurzel hat. Ja, also zum Beispiel hier. Genau, hier ist nochmal ein konkretes Beispiel. Also wir haben diese Bäume hier, diese 3 Binomialbäume in dieser Liste drin, vom Rang 0, vom Rang 1 und vom Rang 3. Vom Rang 2 gibt es halt keinen. Und unser minimales Element ist diese 3 hier. So, und jetzt die irgendwie sehr interessante Geschichte, wie man diese Bäume miteinander, wenn man 2 Heaps mergen möchte, funktioniert natürlich auch im Prinzip. Kann man da gleich denken, wenn man halt ein Element einfügen möchte, dann ist der zweite Heap, enthält dann eben nur ein Element, ja? Aber dieses Mergen, das funktioniert so wie die Binäraddition, ja? Und die Frage ist, warum ist das so? Also bei der Binäraddition habt ihr irgendwie immer 2 Digits und plus vielleicht noch ein Carry von der letzten Stelle, ja? Und was ihr daraus baut ist, wenn ihr irgendwie 2 Nuller habt, dann ist das Ergebnis eine 0. Logisch? Und genau das ist, wenn ihr in beiden Binomialhiebs zu einem bestimmten Rang keine Bäume habt, dann ist auch das, ist auch im gemergten Baum kein, im gemergten Hieb auch kein Baum vorhanden, ja? So. Wenn wir jetzt an einer Stelle entweder oben oder unten einen von diesen Bäumen haben, aber in dem anderen zu mergenden Hieb ist dieser Baum nicht vorhanden, ja, dann ist halt genau dieser eine Baum, der wandert halt dann ins Ergebnis. Ja? Und wenn wir jetzt an beiden Stellen eine 1 haben, also wir haben sozusagen in beiden zu mergenden Heaps haben wir einen Baum vom Rang R. Ja, also haben wir sozusagen einen Baum oben, einen Baum unten. Dann hängen wir die aneinander, die haben ja beide den gleichen Rang, und kriegen einen weiteren vom Rang R plus 1. Aber vom Rang R gibt es dann in unserem Ergebnis keinen Baum. Also wir kriegen sozusagen einen Carry und als Ergebnis keinen Baum mehr. Und wenn wir jetzt zusätzlich zu dieser Situation noch einen Carry reinkriegen, ja, dann kriegen wir aus den beiden, erzeugen wir das neue Carry, und dieser Baum bleibt vom Rang R übrig. Ja, also genau die gleiche Geschichte, wie wenn man Binärzahlen addiert. Und jetzt schauen wir uns das Beispiel hier unten an, da ist es als Binäraddition und eben für die Bäume da, also wir haben hier zwei Bäume vom Rang 2, wir hängen die aneinander, kriegen also hier einen Carry-Baum 3, den Carry-Baum 3 hängen wir an den anderen, ja, also wir hängen diese beiden Rang 3 Bäume aneinander und kriegen dann diesen netten Baum vom Rang 4. Da gibt's in dem anderen Hieb keinen, deswegen bleibt er im Ergebnis vorhanden. Dann haben wir hier wieder zwei Bäume vom Rang 5. Die hängen wir aneinander, kriegen wieder einen Carry-Baum, der dann dieser Baum vom Rang 6 wird. Und dann gibt es noch diesen einen Baum vom Rang 7, der keinen Partner hat und deswegen unverändert in den gemergten Hieb läuft. Gut. Und jetzt, da wir irgendwie durch diese Bäume log n viele Bäume in der Liste haben, ist es dann insgesamt halt logarithmisch. Ja, also wieder die Geschichte, ist das gleiche wie irgendwie dass die Binärzahladdition logarithmisch in der Zahl ist, die man damit darstellt. Das ist ja irgendwie der Zusammenhang. Gut. Binomialbaum, also BI ist Binomialbaum vom Rang I, nochmal wieder die Operationen mit der entsprechenden Laufzeit zusammengefasst. Also wir hatten gerade Merge, logarithmisch, wie Binärzahladdition. Dann Insert ist im Prinzip auch logarithmisch, im Worst Case, weil wenn ihr jetzt sozusagen euer Heap für jeden Rang einen Baum hat, dann gibt es irgendwie, wenn ihr einen einzelnen Baum vom Rang 0 dazu addiert, dann gibt es irgendwie an jeder Stelle einen Carry und ihr müsst ganz bis zum Ende durchlaufen. Das heißt, ist auch logarithmisch, ja? Im Worst Case. Dann kann man natürlich Glück haben und gleich sozusagen, man hat vorne im anderen Baum, man hat keinen Baum vom Rang 0 im anderen Heap, dann kann man das einfügen, natürlich ganz entsprechend verläuft das schnell. Gut. Dann Minimum. Fürs Minimum hatten wir diesen extra Zeiger und deswegen lässt sich das in O von 1 berechnen. Und Delete Min ist log n. Das heißt, was wir im Prinzip machen müssen, ist, wir entfernen die Wurzel dieses Baumes, wo der Minzeiger drauf zeigt. Dadurch zerfällt dieser Baum in seine R-Unterbäume und mit diesem neuen Heap, in den er sozusagen zerfallen ist, machen wir da einen Merge. Und aus diesem Grund haben wir hier log n. Und jetzt die Frage? Wie bitte? Mit einem Array, nicht wie dem Binärheap, nee. Also, ich meine, hier könnte man natürlich auch ein Array haben, aber da müsste man sich überlegen, was man mit den Löchern macht. Und diese Bäume in einem Array das wird schwierig, weil die wachsen ja, werden ja irgendwie so aneinander gehängt. Wie macht man das dann? Also müsste man natürlich nochmal drüber nachdenken, ob man da irgendwie eine kluge Idee hat, aber das ist jetzt zumindest nicht die Standard, der Standardweg. Gut. Jetzt kann man eben auch noch, weil man eben diese Adressierbarkeit hier hat, kann man auch noch diese Decrease-Key-Operation machen. Das heißt, Decrease-Key macht man einfach entsprechend, das macht man eine dem Binärbaum ähnliche Sift-Up-Operation in dem Binomialbaum und setzt dann gegebenenfalls noch den Minimumszeiger um. Also man siebt dieses eine Element bis an die Wurzel von dem entsprechenden Baum und dann vergleicht man diese Wurzel mit dem aktuellen Minimumszeiger und setzt den halt im Falle des Falls um. Ja? Und deswegen ist das auch logarithmisch in N. Und um ein Element zu entfernen, decreased man den Key von diesem Element auf minus unendlich. Dadurch kommt es auf jeden Fall ganz nach oben, wird also das Minimum von dem Baum, wenn wir mal davon ausgehen, es gibt sonst minus unendlich nicht in dem Heap, wird also das Minimum von dem Heap und dann macht man einfach ein Delete-Min. Und dann hat man dieses unendlich kleine Element entfernt und damit das Element, was man ursprünglich entfernen wollte. Und damit ist man da auch in logarithmischer Zeit angekommen. Oh, ja. Das ist heute eine sehr kurze Vorlesung gewesen, deswegen habe ich das Ende irgendwie verpasst. Aber ist ja ganz gut, weil wir haben jetzt genau mit vielleicht noch diesen einen Satz dazu. Es gibt noch diese Fibonacci-Heaps, über die wir hier nicht sprechen werden. Und da haben wir eben eine gewisse Verbesserung von Binomial-Heaps, nämlich haben wir Min-Insert und Merge ist in O von 1, Decrease-Key in O von 1 amortisiert und Delete-Min und Remove in Log-N. Genau. Und das war's dann zu diesen Heaps. Ich wünsche euch, denkt dran, morgen ist irgendwie ein seltsamer Feiertag und deswegen nicht in die Uni kommen und erholt euch gut, macht die GAD-Hausaufgaben und bis nächste Woche.